Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Gute Vorbereitung ist beim Verlegen eines Teppichbodens das Allerwichtigste. Deshalb steht, bevor ein Teppichboden verlegt wird, zuerst eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit an. Ewigkeit. Gute Vorbereitung ist beim Verlegen eines Teppichbodens das Allerwichtigste. Deshalb steht, bevor ein Teppichboden verlegt wird, zuerst eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit an. Besser gesagt, eine Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Bodenbelag, der Vergangenheit werden soll und den man vollständig entfernen muss, um ihn durch den neuen Teppichboden zu ersetzen. Ein neuer Teppichboden braucht einen ebenen, von allen vorherigen Bodenbelägen befreiten Grund. Eine Aufgabe, die sich des Öfteren als äußerst schwierig herausstellt. Meist muss die Auseinandersetzung mit dem alten Bodenbelag viel intensiver geführt werden, als man ursprünglich dachte. Nicht selten gilt es sogar, einen Kampf gegen die Ewigkeit zu führen. Denn für nichts Geringeres als für die Ewigkeit sind die meisten Bodenbelege befestigt. Als Kind war ich oft dabei, wenn mein Vater Teppichböden verlegte. Deshalb kenne ich die Problematik der Vorbereitung zu Genüge. Eigentlich war mein Vater Teppichbodenverkäufer und hatte mit dem Verlegen nichts zu tun. Aber Freunden, die dank ihm an Teppichboden zum Vorzugspreis herangekommen waren, ging er immer zur Hand. Wie auch deren Freunden. Und deren Freunden. Und deren Freunden. Die meisten von ihnen hielten Hilfe für unnötig und wollten die Vorbereitung selbst übernehmen. Kein Problem, dachten sie, wird nicht schlimmer sein als das Abreißen einer Tapete. Sie ahnten nicht, welche Widerstände so alles auftreten können, vor allem bei alten Teppichböden. Tapetenkleister zwingt man irgendwann mit Wasser und speziellen Lösungsmitteln in die Knie. Für Teppichkleister gilt das leider nicht. Und die Erfahrung sagt, je älter und abgewetzter der Teppich, umso hartnäckiger der Kleister. Schockierend, mit welcher Ignoranz so mancher Teppichboden verklebt ist. Absoluter Höhepunkt dieser Ignoranz ist die Verklebung auf voller Fläche. Ein vollflächig verklebter Teppichboden ist pure Zukunftsverweigerung, ist Todesverdrängung oder Ausdruck einer bösartigen, rachsüchtigen Persönlichkeit. Der Nachwelt soll nichts geschenkt werden. Sie soll es verdammt nochmal schwer haben. Gesetzt den Fall, dass man es also mit der übelsten aller Varianten, dem vollflächig verklebten Teppichboden, zu tun hat, wird sich schnell das Gefühl der Reue einstellen. Spätestens ab der Erkenntnis, dass sich mit Muskelkraft nur Fetzen lösen lassen, fragt man sich, wieso man überhaupt mit dem ganzen Mist angefangen hat. Aber ein Zurück gibt es nun nicht mehr. Also benötigt man einen neuen Plan. Man ist mit dem eigenen Charakter konfrontiert. Auf jeden Fall braucht man schweres Gerät. Für gewöhnlich bedient man sich aus dem eigenen Werkzeugschrank, greift also zur Flex oder zur handelsüblichen Schleifmaschine. Aber das ist Quatsch. Was man bräuchte, wäre mindestens ein Stripper. Vielversprechender Name, unbefriedigende Wirkung. Mit einem Stripper ist zwar der Teppich entfernt, nicht aber der Kleister. Auch Heißluft oder Chemikalien sind nicht besser. Also kann man die eigenen Grenzen akzeptieren und sich mit durchwachsenen Resultaten zufrieden geben, muss dann aber später den Preis bezahlen, durch den neuen Teppich hindurch stets die Reste des alten zu spüren. Oder man hat Glück und gehört zu den Auserwählten. Dann hat man Zugang zu einer Diamantfräsmaschine. Wenn mein Vater also mal wieder das Ergebnis einer stümperhaften Vorbereitung betrachtete und in einem Zimmer stand, dessen Boden aussah wie ein Mittelgebirge, dann schlug die Stunde seiner Diamantfräsmaschine. Doch statt mit ihr groß aufzutrumpfen, sagte er auf seine freundliche Art, jetzt könnte es ein bisschen staubig werden. Schon als Kind verstand ich nicht, warum er nicht direkter war, warum er nicht sagte, was soll der Scheiß oder ruft an, wenn alles glatt ist. Er aber hiefte die schwere Fräse aus seinem Citroën zog Mund- und Ohrenschutz auf und war sogar in kleinen Räumen 1 bis 2 Stunden beschäftigt. Wenn es dann zur eigentlichen Sache kam, zum neuen Teppichboden, glaubten natürlich dieselben Pappenheimer, die bei der Vorbereitung so jämmerlich gepfuscht hatten, sie könnten das ohne Hilfe. Und auch jetzt sagte mein Vater nichts, was sie in ihrer selbstgefälligen Heimwerker-Ehre wenigstens ein bisschen verletzt hätte, sondern ließ sie gewähren, buxierte die Teppichrolle vom Dachgepäckträger und bot sich für alles Weitere allenfalls als kleinen Helfer an, machte dann in Wahrheit aber das Wichtigste allein. Von einer Polrichtung, die darüber entscheidet, wie ein Teppichboden verlegt wird, hatten die wenigsten gehört. Wenn mein Vater diese Dilettanten also einfach hätte machen lassen, wäre das Ergebnis eine einzige Katastrophe gewesen. Dann hätten sich spätestens am ersten Sonnentag bei flachem Lichteinfall seltsame Schatten auf dem Flur gezeigt und zu der irrtümlichen Behauptung geführt, der Teppich wäre von schlechter Qualität. Aber nie stellte mein Vater irgendwen bloß. Nie verlor er seine Freundlichkeit. Nur wenn es an den Zuschnitt ging und mein Vater das Teppichmesser zückte, veränderte sich sein netter Blick. Dann hatte er kurz die Härte und abgebrühte Coolness, die ich mir von ihm wünschte. Beim Zuschneiden eines Teppichbodens kann man zu zögerlich sein, man kann aber auch zu leichtsinnig sein. Vor allem muss man die Nerven behalten. Denn früher oder später hilft alles Grübeln nichts. Irgendwo muss der erste Schnitt angesetzt werden. Wenn man sich nicht vermessen hat und den Teppichboden den Profi-Empfehlungen gemäß um ca. 10 cm größer bestellt hat, steht er zunächst an allen Seiten und Ecken über. Er wehrt sich gegen den Raum, ist schwer zu zähmen, benimmt sich ein bisschen wie ein wildes Pferd. Ist man jetzt zu ängstlich, dann schneidet man zu wenig ab, läuft also von Seite zu Seite und wieder zurück, ein bisschen hier schneiden und ein bisschen dort schneiden. Der Teppich hält einen zum Narren. Ist man hingegen zu draufgängerisch und schneidet zu viel ab, muss man später mit Resten flicken und auch dann hat der Teppich seinen Triumph. Letzten Endes zählen Erfahrung, Augenmaß und eine ruhige Hand. War der Teppich ausgerollt, stellte sich mein Vater zunächst in die Mitte des Zimmers, verharrte für wenige Sekunden, drehte sich anschließend langsam um die eigene Achse und betrachtete nacheinander die 4 Ecken. Warum er dann auf die eine zusteuerte und nicht auf eine der anderen 3, blieb sein Geheimnis. Dort setzte er mit seinem Stanley-Teppichmesser den ersten kurzen Einschnitt an. Danach wanderte er die anderen 3 Ecken ab und schnitt auch dort immer nur ganz kurz ein. Schon jetzt, nach diesen insgesamt 4 Schnitten, gab der Teppich nach wie ein Ballon, dem Luft entweicht. Er verlor die aufgebäumte Spannung und fiel ergeben in seine neue Form. Selbst der Dümmste konnte nun die Schnitte längs der Seiten ausführen und sich fühlen, als hätte er alles allein vollbracht. Schlussendlich passten die Teppichböden, die mein Vater verlegte, so perfekt, dass eigentlich nichts geklebt werden musste. Um trotzdem auf Nummer sicher zu gehen, fixierte er an den Rändern mit doppelseitigem Klebeband. Mehr war nicht nötig. Deshalb fiel es ja auch umso leichter, die Teppichböden wieder rauszuwerfen. Ewigkeit hatte mein Vater nicht im Sinn. Innenausstattung. Ich sitze im Büro des Bestattungsinstituts. Ein Geruch nach billigem Raumspray liegt in der Luft. Vor dem Fenster zur Straße hängt ein blickdichter, dunkler Vorhang. Es herrscht eine Atmosphäre wie für ein Treffen, von dem der Rest der Welt nichts wissen darf. Passend dazu das schummrige Licht der Deckenlampe. Es spiegelt sich in den Urnen, die in einer Vitrine ausgestellt sind. Auf dem Parkett entdecke ich winzige Kleisterreste. Also lag hier vermutlich einst ein Teppich, der mit Kleister fixiert gewesen war und schlampig entfernt wurde. Für ein gutes Zeichen halte ich das nicht. Und eigentlich ist ja auch schon alles schief gelaufen. Mama weint. Dabei habe ich nur kurz darauf hingewiesen, dass ihre ungewöhnliche Idee den üblichen Bestattungsbräuchen so kaum zu entsprechen scheint. Mehr wollte ich überhaupt nicht sagen. Konnte ich ahnen, dass meine Bemerkung sie dermaßen aus der Fassung bringt? Almut beschimpft mich. Du Arschloch, sagt sie. Wenn sie einmal in Fahrt gerät, wird sie sofort ordinär, egal wo sie sich befindet. Als ob sich irgendwer noch um übliche Bestattungsbräuche kümmert, sagt sie. Wir haben das Jahr 2006. Man könnte sterbliche Überreste auf den Mond oder sonst wohin schießen, wenn das nötige Kleingeld vorhanden wäre. Das weißt du so gut wie ich. Halte bitte deinen Mund, sage ich. Eine Aufforderung, die natürlich das Gegenteil bewirkt, denn jetzt regt sich Almut nur noch mehr auf. Ich höre gar nicht hin. War's das? Frage ich irgendwann. Noch lange nicht, sagt sie. Ach, Kinder, sagt unsere Mutter. Hört doch mit dem Streit auf. Wir müssen gerade jetzt als Familie zusammenhalten. Almut und ich, links und rechts von unserer Mutter sitzend, stimmen mir sofort zu, tauschen dann aber hinter ihrem Rücken böse Blicke. Der Mann vom Bestattungsinstitut, der auf der anderen Seite des breiten schwarzen Tisches sitzt und sich bisher vor allem diskret zurückgehalten hat, schaltet sich ein. Die Bestattungsbranche, sagt er, ist gar nicht so altbacken, wie man vielleicht glauben möchte. Auch wir gehen mit der Zeit und für Sonderwünsche ist natürlich immer Spielraum. Na also, sagt Almut. Allerdings werde ich eine Gebühr dafür berechnen müssen, sagt er. Wenn Sie auf die empfohlene Sarg-Standardausstattung verzichten wollen und einer Sonderanfertigung den Vorzug geben. Uns überrascht das nicht, denn so viel haben wir inzwischen begriffen. In einem Bestattungsinstitut kostet so ziemlich alles Geld. Immerhin bringt uns seine dreiste Gier für die Dauer einiger Sekunden als Geschwister wieder zusammen. Schweinerei, sagt Almut. Unerhört, sage ich. Ach, Kinder, sagt unsere Mutter. Nur weil unser Vater tot ist, hat uns die Trauer nicht den Verstand vernebelt, sagt meine Schwester. Und ich füge hinzu, mit unserem Vater hätte man das machen können, aber nicht mit uns. Mama fängt wieder an zu weinen. Ja, sie hat es nicht leicht mit uns. Denn wir, sowohl Almut als auch ich, haben einen Hang zum Konfrontativen. Ständig zoffen wir uns. Und nicht nur miteinander, sondern mit der gesamten Welt. Wir lassen uns nichts gefallen. Wenn uns einer komisch kommt, dann schalten wir auf Angriff. Im Blut liegt uns diese Charaktereigenschaft freilich nicht. Eher ist sie durch Umkehrung zu erklären. Die Schuld an unserer Konfrontationslust trägt nämlich allein unser Vater. Der war die Weichheit in Person. Unsere Mutter bereut vermutlich uns, ihre konfliktfreudigen Kinder, überhaupt ins Bestattungsinstitut mitgenommen zu haben. Viel zu sehr war sie an ein Leben gewöhnt, in dem stets der Weg des geringsten Widerstands gegangen wurde. An ein weiches Leben, ein Leben mit Teppich. Übertreibe nicht. Aber im Haus meiner Eltern, in dem Almut und ich unsere gesamte Kindheit plus Jugend verbrachten, ist so gut wie alles mit Teppichboden bedeckt. Hart fallen konnten wir als Kinder also nicht. In Wohnzimmer, Flur und Schlafzimmer liegt Teppich, natürlich. Auch in der Küche. Und im Bad liegt keine Badematte auf den Fliesen, denn es gibt gar keine Fliesen, sondern Teppich, ein besonders flauschiger. An der Badewannenverblendung Teppich. Auf dem Kellerabgang Teppich. In den Kellerräumen Teppich. Und die Regalbretter, auf denen im Keller Teppichmuster lagern, sind ihrerseits mit Teppich beklebt. Draußen in der Gartenhütte Teppich. Ein Wunder, dass mein Vater statt des Rasens nicht Teppich verlegt hat. Sogar in der Garage Teppich. Und wenn mein Vater zu Weihnachten unsere selbstgebaute Krippe unterm Tannenbaum platzierte, standen die kleinen Tonfiguren in einem Stall, dessen Untergrund jedes Jahr mit neuem Teppich ausgelegt war. Wer einen Vater wie wir hat, ist schlecht vorbereitet auf die Härte der wirklichen Welt oder wird selber hart. Sind Sie scharf auf eine Prüfung vom Finanzamt? Poltert Almut und der Bestatter lächelt jetzt plötzlich nicht mehr. Ich flankiere Ihr Geschoss mit der erlogenen Behauptung, beste Kontakte zur hiesigen Kirchengemeinde zu besitzen. Dort könnte ich den Ruf Ihres Ladens erheblich ramponieren. Ich finde, für den Moment sind wir ausnahmsweise kein schlechtes Team. Und immerhin fressen wir unseren Ärger nicht in uns hinein, wie es Papa immer tat. Den muss es manchmal zerrissen haben. Dem müssen die Konflikte, die er nie offen austrug, eine innere Hölle gewesen sein. Womit ich einen Punkt berühre, der meine Schwester und mich, ganz im Gegensatz zu unserer jetzigen schönen Komplizenschaft, oft streiten lässt. Allmut will nicht glauben, dass sich innerliche Zustände in körperlichen Beschwerden ausdrücken können, geschweige denn, dass sich in Papa irgendwas angestaut hätte, was ihn dann krank machte. Für sie ist das gefühlige Schnickschnack typisch, dass ein zart beseiteter Künstler wie ich auf so einen Quatsch käme, behauptet sie immer, und hebt gern bei dem Wort Künstler die Hände in die Höhe, um mit ihren Wurstfingern dicke Anführungszeichen in die Luft zu malen. Sogar auf dem Krankenhausflur, als Papa noch lebte, wurde es mehrfach richtig laut zwischen uns. Andere Geschwister reißen sich vermutlich zusammen, wenn ihr Vater gerade in einem Krankenhauszimmer stirbt. Sie arrangieren sich irgendwie, lassen alte Konflikte ruhen, begraben das Kriegsbeil. Wir dagegen hauten uns weiterhin die Köpfe ein. Das Pflegepersonal bat uns, unsere Meinungsverschiedenheiten woanders zu klären, nicht auf dem Flur, wo links und rechts in den Zimmern auch noch andere Patienten stürben. Aber so ein Ort, wo wir was klären könnten, wo soll der sein? Hier im Bestattungsinstitut? Unser gieriger Fährmann, der uns seit mittlerweile einer knappen Stunde gegenüber sitzt, wird langsam ungeduldig. Das zeigt seine angespannte Kiefermuskulatur, auch wenn er weiterhin darum bemüht ist, souverän zu wirken. In sachlichem Tonfall teilt er uns mit, wenn die Kosten tatsächlich Ihre Hauptsorge sind, dann empfehle ich gleich ganz gegen die gesetzliche Bestattungspflicht zu klagen, auch wenn die Aussichten auf Erfolg bei den Familienangehörigen ersten Grades erfahrungsgemäß sehr gering sind. Noch ein Gerichtsverfahren, na bravo, darauf lasse ich's ankommen, teilt ihm meine Schwester knallhart mit. Ich atme schwer und sogleich fange ich mir einen bösen Blick von ihr ein, den bösen Blick der älteren Schwester, mit dem sie den bloß 2 Jahre jüngeren Bruder maßregelt, als wäre er ein kleines Kind und nicht längst über 30. Unsere Mutter versucht zu schlichten. Ich muss um Verzeihung bitten wegen meiner Idee von vorhin, sagt sie und schluckt einmal schwer. Das war eben nur eine Idee, wahrscheinlich eine sentimentale Anwandlung. Besser, wir reden wieder über eine ganz gewöhnliche Sarg-Standardausstattung. Könnte ich wohl nochmal die Prospekte sehen? Typisch, denke ich, so kenne ich sie, schnell in Deckung gehen. Und auf einmal wird in mir der eben noch erschlaffte Widerstandsgeist wieder wach. Hier muss etwas verteidigt werden. Auf Mama wartet ein Neuanfang, ein Aufbruch oder vielleicht auch eine Rückkehr zu ihrem alten, vorehelichen Ich. Und womöglich ist ihre Idee ein wichtiger Schritt der Trauerarbeit, ein erster Schritt auf ihrem neuen Witwenweg. Wenn sie nicht kämpft, dann tun es eben wir, ihre Kinder. Bevor der Prospekt mit der Allerweltsbestattungsvariante in Mamas Hände gelangt, schnappt Almut ihn, zerreißt ihn und sagt, auf keinen Fall. Und ich blase ins gleiche Horn. Hier geht es nicht um irgendwen, sage ich. Hier geht es um unseren Papa. Zweifellos, sagt der Bestatter und nickt. Bestimmt denkt er, was für lächerliche Gestalten. Machen für einen Teppichhändler so einen Aufstand. Und womöglich hält er mich für den schwächsten Teil von uns dreien. Oder betrachtet er mich bereits als Leiche? Schon als ich sein schummriges Büro betrat, fiel mir seine selbstsichere Art auf. Worauf bilden sich manche Menschen etwas ein? Als ob eine Beerdigung eine so komplizierte Sache wäre. Eine Beerdigung ist eine Inszenierung, mehr nicht. Und mit Inszenierung kenne ich mich aus. Jetzt holt er tief Luft, atmet aus und verkündet in überaus gönnerhaftem Ton, wenn der Sarg statt der üblichen Innengarnitur mit Teppich ausgelegt werden soll, dann ist das, wie gesagt, kein Problem. Nur werden eben zusätzliche Kosten entstehen, die ich Ihnen in Rechnung stellen muss. Na gut, sage ich. Nichts ist gut, sagt Almut. Es wird doch eine Möglichkeit geben, wie diese Kosten zu minimieren sind. Ich fürchte nicht, sagt der Todesprofiteur. Und was, schlägt Almut vor, wenn wir in Eigenleistung das Befestigen des Teppichs im Sarg übernehmen? Sie schaut zu mir. Einen Teppich verlegen kannst du doch, sagt sie. Ja klar, sage ich, und das stimmt sogar. Dann könnte er uns eventuell mit dem Preis entgegenkommen, sagt der Bestatter. Abgemacht, sagt Almut. Ich würde dann die Materialbeschaffung übernehmen, sagt er, und seiner Stimme ist anzuhören, dass er sich dadurch eine weitere Einnahme erhofft. Ich habe gute Kontakte zur Inneneinrichterwelt, fügt er hinzu. Und nun müssen wir, Mama, Almut, ich, endlich einmal lachen. So gute Kontakte wie wir haben sie mit Sicherheit nicht, sagt Mama. Und in Gedanken wandert sie jetzt bestimmt durch die großen Teppichlager, die sich unser Vater in Keller und Garage eingerichtet hat. Dicke Teppichrollen liegen da, hochflorig, niederflorig, aus Wolle, Polyamid oder Polypropylen, getaftet oder gewebt, mit hohem oder niedrigem Polgewicht, mit Rücken aus Schaum oder Gewebe, außerdem hunderte kleine Musterstücke, die in mehreren Regalen nach Farbe und Design einsortiert sind. Papa verkaufte ausschließlich Qualitätstextilien, keine Billigware. Und vielleicht war dieser Stolz, sein Teppichstolz, der einzige Stolz, den er hatte. Nun gut, sagt der Bestatter pikiert. Ich habe Ihnen nur die Mühe abnehmen wollen. Aber beachten Sie, dass der Teppich biologisch abbaubar sein muss. Kein Problem, sagt Mama. Ein Teppich mit Fließrücken und einem Flor aus Naturfasern ist vollständig kompostierbar. Sie ist Teppichexpertin, das bleibt bei einem Leben mit Papa nicht aus. Ich frage, auf wie viele Quadratmeter würden Sie den Materialbedarf wohl schätzen? Beim üblichen Baumwollmaterial für den Sarginnenausschlag ist man mit 4 Quadratmetern immer auf der sicheren Seite, antwortet der Bestatter. Und bei Teppich wird es nicht anders sein. Alles klar, sage ich.
Und außen? Fragt Almut.
Außen? Fragt der Bestatter verwundert. Wieso außen? Frage auch ich. Almut sagt, so habe sie die Idee unserer Mutter verstanden. Einen Sarg aus Teppich, also innen und außen, oder nicht? Wir schauen Mama an. Die druckst herum und stimmt dann zu. Ja, aber wie gesagt, wahrscheinlich war das nur eine sentimentale Anwandlung. Jetzt solle sie mal endlich zu ihren Wünschen stehen, sagt meine Schwester. Und wenn sie Außenteppich haben wolle, dann werde sie auch Außenteppich bekommen. Mir geht das ein bisschen weit. Ich räuspere mich und sage zu Mama, außen ist aber nun doch überaus ungewöhnlich. Jedenfalls deutlich ungewöhnlicher als nur die innere Baumwollgarnitur mit Teppich zu ersetzen. Ist dir klar, dass so ein Sarg in der kleinen Kapelle für allerlei Aufsehen sorgen wird, ja mit Sicherheit auch für Gerede, vielleicht sogar für Missverständnisse, denn ein Sarg aus Teppich, also das könnte extravagant wirken und der Eindruck der Extravaganz passt ja nun wirklich nicht zu Papa. Teppich war nun mal sein Leben, sagt sie. Aber muss das jeder wissen? Frage ich.
Dreckschleuder. Aufgewachsen bin ich in den 70er und 80er Jahren, beides Jahrzehnte, in denen Teppichboden in so gut wie jedem deutschen Wohn- und Schlafzimmer lag. Mit den 90ern veränderte sich das. Mit den 90ern begann für den Teppichboden eine schwere Zeit. Gründe dafür, dass kaum noch jemand Teppichboden haben wollte, gab es zahlreiche. Zum Beispiel wurde zum großen Thema, was in den 80ern höchstens als saurer Regen eine Rolle spielte, Schadstoffe. Und von denen hatte handelsüblicher Teppichboden eine Menge. Weichmacher im Schaumrücken, Formaldehyd in den Kunststofffasern, giftige Färbemittel in der Wolle. Und von der Schadstoffbelastung des Kleisters, wenn man ihn denn verwendete, soll ja gar nicht die Rede sein. Selbst wer also über ein nur minimales Gesundheitsbewusstsein verfügte, war wegen der damaligen Panikmache alarmiert und Teppichboden kam nicht mehr in Frage. Auch Allergiker hatten ein neues Feindbild. Nicht mehr draußen in der Natur lauerte die größte Gefahr, sondern drinnen in den eigenen vier Wänden. denn nicht mehr die unterschiedlichsten Pollen von Gräsern und Bäumen waren vor allem zu meiden, sondern Teppichboden. Er wurde verantwortlich gemacht für Niesattacken, rote Augen und Hautausschlag. Also raus mit ihm. Die Bekämpfung des Teppichbodens ging sogar so weit, dass er bald nicht nur bei gesundheitsbewussten Zeitgenossen und Allergikern verschrien war, sondern bei jedem Durchschnittsbürger, dem die Grundtugenden Ordnung und Hygiene in irgendeiner Weise am Herzen lagen. Teppichboden hatte plötzlich den Ruf, eine Dreckschleuder zu sein. Der Inbegriff deutscher Wohnlichkeit war nun auf einmal ein Milbennest, ein Staubmagnet. Wer es eklig will, nimmt Teppichboden. Und doch verbarg eine derartige Abwehr, die medizinisch und hygienisch gut begründet erscheint, ein rein emotionales Motiv. Man war mit Teppichboden aufgewachsen, nun hatte man die Schnauze voll. Man hatte seine Kuscheligkeit satt, man hatte die heile Welt satt. Das Leben im behüteten Nest, irgendwie ahnte man, dass etwas Neues kommen wird, dass unbekannte Zeiten anbrechen, dass man erwachsen wird. Und man hielt sich in einer Teppichwelt für denkbar schlecht darauf vorbereitet. Einzige Ausnahme war kurz nach der Wende der Osten Deutschlands. Dort wurde viel saniert und gebaut und so mancher Bauherr orientierte sich am alten Westen. Deshalb ließen sich noch einige Quadratmeter des textilen Ladengüters verkaufen. Ein Umstand, der jedoch meinem Vater nichts nützte. Vom Typ her war er einfach kein Wilderer, denn so verhielten sich viele seiner Kollegen wie Wilderer. Fielen ins neue Ostgebiet mit Transportern voller Teppichrollen ein, schwatzten die Einheimischen sogar wunderschöne Dielen mit Auslegware zu bekleben und scherten sich einen Dreck darum, wer wem in die Quere kam. Mein Vater hingegen überschritt keine Grenzen. Für ihn war weiterhin in Helmstedt Schluss. Muss eine schreckliche Zeit für ihn gewesen sein. Nicht nur beruflich, weil er immer weniger Aufträge bekam, sondern auch persönlich. Für zahlreiche Leute hatte er sich ein Bein ausgerissen, damit sie preiswert an hochwertigen Teppichboden kamen und musste nur mit ansehen, wie das Symbol seiner Freundlichkeit auf der Müllkippe landete oder noch häufiger illegal in Kunkels Forst, dem kleinen Wäldchen gleich hinter unserem Ort, um die Gebühren für den Sperrmüll zu sparen. Mein Vater verlor die Böden. Nur meine Mutter bewies ihm gegenüber weiterhin Loyalität, auch als die Zahl an Nachbarn und Bekannten, die zu Besuch kamen, merklich abnahm. Ekel vor Teppichboden hielt die Feiglinge fern. Schaute doch noch einmal wer vorbei, betonte meine Mutter stets, sie hätte soeben erst gesaugt. Beginn einer bis heute andauernden Neurose. Mehrmals täglich schwingt sie den Staubsauger. Anders meine Schwester und ich, wir versagten unserem Vater den letzten Rest Achtung. Wir brachten ihm gegenüber immer offener unsere Geringschätzung zum Ausdruck und übten uns in Überheblichkeit, in Kälte. Aber nie ging ich so weit wie Almut. Im kuscheligen Teppicheigenheim meiner Eltern hatten sie und ich jeweils ein eigenes kuscheliges Teppichzimmer, klein und mit der Zeit zahlreichen Verwandlungen unterworfen. Aus IKEA-Gitterbettchen wurden IKEA-Jugendbetten, aus Poster mit Tieren wurden Poster mit Comicfiguren und danach mit Gesichtern aus Viva oder MTV. Auf den Böden änderte sich natürlich auch so einiges. Unser Vater passte den Teppichbelag selbstverständlich unseren Lebensphasen an. In der Kleinkindphase flauschig, später, wenn Playmobil-Figuren sicheren Stand brauchten, kurzer Velour und danach ganz nach Bedarf mit den unterschiedlichsten Motiven. Also beispielsweise geometrische Formen oder Sterne oder grelle Farbpunkte, was man eben so mag, wenn man noch keinen Stil hat. Das kannst du nicht machen, sagte ich zu Almut. Und ob ich das kann, sagte sie. Ich war einfach bei ihr reingeplatzt, hatte mich über unsere Abmachung hinweggesetzt, vorm Eintreten immer erst anzuklopfen und stand mitten in ihrem Zimmer, denn ich hatte so eine Ahnung. Papa hat ja doch gerade erst den Teppichboden neu reingelegt, sagte ich. Na und? Fragte sie. Aber ist dir überhaupt bewusst, sagte ich, wie viel Arbeit das bedeutet hat? Grün-weiß-braune Streifen waren so zugeschnitten wie auf Kurt Cobains Shirt im Video zu Smells Like Teen Spirit. Das braune Kurzshirt ist viel heller, sagte sie. Ungerührt schritt sie zur Tat und zog einen Teppichstreifen nach dem anderen vom Boden ab. Weil unser Vater natürlich alles perfekt zugeschnitten und auf Kleister verzichtet hatte, war sie rasch fertig. Ein deutlicher Riss im Kuschelhaus. Fortan lebte Almut in ihrem Zimmer auf blankem Estrich und unser Vater sagte nichts, kaufte ihr warme Pantoffeln. Diesen Quatsch zieht Almut bis heute durch. Sie lebt auf Estrich in einer Wohnung, die nicht weit entfernt von meiner ist. Wenn ich abends eine Runde drehe, sehe ich manchmal Licht in ihrem Fenster und habe beim besten Willen keine Ahnung, was sie allein so treibt. Kalter Boden, kaltes Herz. Im Unterschied zu ihr haben normale Menschen irgendetwas Wohnliches unter den Füßen. Aber wenn kein Teppichboden, was dann? Und an diesem Punkt kommt der Feind ins Spiel. Der wahrscheinlich einzige Feind, den ein so freundlicher Mann wie mein Vater hatte. Der Niedergang des Teppichbodens machte die Böden frei für diesen Kontrahenten, der den zeitgleich aufkommenden Trend zu Fliesen, Stein und Kork noch weit überragte. Parkett. Nach Jahrzehnten, in denen die textile Gemütlichkeit das Nonplusultra der deutschen Wohnkultur war, brach sich nun eine Sehnsucht zum Natürlichen, zum Wahren, zum Existenziellen Bahn. Kleine weiche Teppichläufer gönnte man sich höchstens vorm Bett oder vorm Klo. Tatsache ist, dass die Holzbodenbranche ab den 90ern einen unvergleichlichen Boom erlebte, nachdem sie sich zuvor jahrzehntelang gerade so über Wasser halten konnte, dank gelegentlicher Aufträge von Schlossherren, Tanzschulbesitzern oder Saunafreunden. Doch nun sollte jedes Wohnzimmer aussehen wie ein barocker Ballsaal oder wie eine skandinavische Waldhütte. In der hölzernen Fußbodenbeschaffenheit sollte sich widerspiegeln, wozu man im Leben bereit war. Zu Entscheidungen, die sich frei von Kitsch und Plüsch aus präzisen Berechnungen ableiteten. Entscheidungen, die hart sein konnten, direkt, konfrontativ, doch immer der jeweiligen Realität angemessen und nie von Verzerrtelungen manipuliert. Man war zu Transparenz bereit. Auch das bewies der Boden, denn ein hinterlistiges Anschleichen wie auf Teppich ist auf Holz nicht möglich. Wer auf Holz lebt, ist eine ehrliche Haut. Dem geht es ums Wesentliche. Bei dem weiß man, woran man ist. Nun sprechen jedoch meine eigenen Erfahrungen eine durchaus andere Sprache. Zum Beispiel meine Erfahrungen mit Holz an sich. Ein äußerst durchtriebenes Material. Ich muss Holz nur berühren, schon steckt ein Splitter in meiner teppichverwöhnten Haut. Und wenn ich mich allzu sehr auf die Tragfähigkeit von Holz verlasse, dann passiert es regelmäßig, dass es mit lautem Knirschen bricht. Außerdem brennt es. Es wird morsch. Und es beherbergt einen eigenen Wurm. Wer, so frage ich, will mit so etwas Unzuverlässigem wie Holz zu tun haben? Auch meine Erlebnisse, die ich auf Holzfußböden sammelte, gehen in diese Richtung von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, also von Tugenden, die mit harten Holzfußböden angeblich so gut zusammenpassen, kann nach meiner Auffassung in keinster Weise die Rede sein. Meine Eheschließung zum Beispiel fand sie doch in einem Saal des Wilmersdorfer Standesamtes statt, der mit einem glänzenden Parkettfußboden ausgestattet ist. Gern unterliegt man ja gerade in offiziellen Einrichtungen dem Irrtum, Wichtiges müsse auf Holz geschehen. Doch wie sich ziemlich schnell herausstellen sollte, war auf die Versprechungen meiner Ex-Frau trotz Holz absolut kein Verlass. Nicht anders ergeht es mir vor Gericht, ein Ort, der mir aufgrund meiner Konfliktfreude nicht erspart bleibt und dessen Verhandlungsräume natürlich ebenfalls mit knarzenden Holzfußböden eine ehrwürdige Atmosphäre verbreiten sollen. Auch dort erlebe ich nichts als Falschheit und faule Hinterzimmerdeals. Holz ist der verlogenste Baustoff, den man sich vorstellen kann. In einem Raum mit Holzfußboden schließe ich nie wieder Verträge ab. Obwohl also kaum noch jemand Teppichboden von meinem Vater haben wollte, auch nicht in seinem engsten Freundeskreis, lud man ihn gerade dort gern in die neuen, mit Parkett ausgelegten Eigenheime ein. Man wollte sein Urteil hören. Schließlich war es das Urteil eines Bodenkenners. Mein Vater war ja weiterhin vom Fach. Und außerdem war es eine schöne Unterwerfungsgeste, denn es war Verlass darauf, dass er sagen würde, edel. Dass er sagen würde, stilvoll. Teppichböden konnte er ihn nicht mehr verkaufen, also machte er sich für sie zum Fußabtreter. Gerade Eigenheimbesitzer lassen sich gern bewundern. ob für ihre lächerlichen Gartenteiche, ihre vollautomatischen Markisen oder eben für ihr prahlerisches Parkett. Und darin war mein Vater perfekt. Anderen das Gefühl zu geben, sie wären etwas Besseres. Dieses Gefühl gab er jedem. Deshalb blieb er allgemein beliebt. Doch die Demütigung nahm kein Ende. Unverfrorene Parkettverleger klingelten bei uns an der Haustür und fragten nach, ob sie sich die Diamantfräsmaschine ausleihen könnten. Auch Parkett verlangt einen glatten Untergrund. Statt ihnen in den Arsch zu treten, lieh ihnen mein Vater die Maschine gern und erklärte sogar Tricks und Kniffe zur effektiven Nutzung. Nötig war das allemal. Parkettverleger sind nicht die hellsten Sterne am Handwerkerhimmel. 3 Jahre Ausbildung, um einen Holzfußboden zu verlegen. Das sagt wohl alles. Schade um die Bäume. Ich weiß nicht, wie mein Vater das aushielt. Kein Wunder, dass er zu jener Zeit Dauerherpes an der Lippe hatte. Ich sehnte den Tag seines Aufbegehrens herbei.